Ich mag ihn halt einfach nicht und als Captain America ist er zu dumm, einen Gummistiefel umzudrehen. Ich kann ihn nicht leiden.
Du darfst nicht vergessen.
Finde, das wäre die richtige Musik gewesen für diesen Film. Findest du nicht auch, Sandro?
Ich kack gleich auf den Rasen, wirklich.
Wieso denn?
Na, das war jetzt eine Filmreferenz.
Ist das so? Ha, stimmt, da klingelt was. Ja, also,
geht
hallo.
Schon gut los, geht schon gut los, Leute.
Hier ist Steven Spielberg in einer Speedberg-Folge. Das heißt, wir haben wenig Zeit. Kommen wir direkt zu dem, worum es geht. Wir wollen über einen Film reden, den ihr jetzt, wenn ihr euch noch Mühe gebt, unter Thunderbolts finden werdet. Aber so wie es gerade heute aktuell, top aktuell scheint, muss man den später auch unter einem anderen Namen suchen. Aber kommen wir später zu, glaube ich. Thunderbolts gerade aktuell im Kino. Wir beide haben den gesehen. Wir beide, Sandro und ich, sind natürlich sofort reingeflitzt, weil auch wenn wir etwas von der Marvel-Fatigue haben, hoffen wir eigentlich bei jedem Film immer, dass es besser wird. Und nachdem Captain America so ein Klo war, war ja jetzt die Latte nicht besonders hoch. Und mal vorab, ein Satz, Sandro, sind sie über die Latte gesprungen oder drunten durchgemambot? Drüber ist gut
sind
und
drüber
drunter
gesprungen
ist schlecht.
Und ich finde mit weitem Abstand, wobei auch das bei Captain America 4 jetzt nicht so schwer war.
Nee. Also Captain America Brave New World ist Captain America 4, ja, für dich?
Ja, sorry, dass ich es abkürze, aber es ist der vierte in der Captain America Reihe. Du brauchst aber jetzt auch gar nicht hier so tun, Mo. Na? Du kommst mir hier nicht so leicht vom Haken, weil das ist ja immer ein ständiges Sterben und Wiederauferstehen mit dir. Weißt du, während sich Berg und Steven wenigstens konsequent aus diesem Universum verabschiedet haben, machst du ja quasi für jeden Film einen erneuten Grabgesang, sagst du nie wieder und dann rennst du trotzdem vor mir ins Kino und guckst dir jetzt Thunderbolts an. Mhm. Und da möchte ich jetzt einfach mal wissen, warum? Hast du, weil du einfach noch Hoffnung hast oder sagen
also
das die Vorschusslorbeeren?
Auf der einen Seite hatte ich gehört, dass der Film einiges richtig macht von Leuten, die, ne, also Guardian stand da schon was zu lesen, dass man sich darauf freuen kann und so. Und ich höre ja auch jede Woche den Empire-Podcast, da haben das auch ein paar Leute gesagt und das klang immer ganz gut. Und auf der anderen Seite habe ich da unten eine ganz entzückende Sofa-Wohnungs- und Lebensbegleitung, die die Marvel-Filme immer gucken will. Und als dann das Angebot war, gucken wir den doch in 3D in einer D-Box, das heißt in richtig bequemen Liegesesseln, die dann auch noch Elektroströße und hin und her wackeln und sowas machen. Kannst du dir sicher sein, wer hatte richtig viel Spaß im Kino? Meine Frau. Also dafür alleine lohnt sich das schon und deswegen haben wir den geguckt. Und das machen wir nächste Woche auch gleich mit dem neuen und letzten Mission Impossible Film. Da habe ich dieselben Boxen gebucht. Da kann ich meine Frau wieder das Popcorn durch die Luft werfen sehen vor Freude.
Ja, der bekommt Previews, habe ich gesehen. Der kommt ja schon irgendwie, der hat einen Kinostart und eine Woche vorher kann man den schon sehen.
Genau, wir haben auch gleich Tickets gebucht in der besten Premium-Mitte in dieser D-Box und ich werde berichten. Also da kannst du, das ist der Grund, das ist ganz simpel der Grund. Sie möchte die gerne immer alle sehen, wenn es geht, auch im Kino. Nicht bei jedem lasse ich mich zum Kino hinreißen, aber bei dem war jetzt die Entscheidung nicht so schwer, weil ich dachte, ich hatte halt einfach die Hoffnung durch diese Vorschusslorbeeren, dass das in Richtung bessere Marvels geht, ein bisschen Tiefe hat und sowas. Und auch ich kann ja in einem Satz sagen, ich fand den auch gut. Der ist nicht fehlerfrei, auch der hat Schwächen, aber im Vergleich zu allem anderen, was wir in letzter Zeit wirklich da so hinnehmen mussten, wirkt der hier wenigstens nicht wie so ein lästiges Verbindungsstück oder so ein Appendix, der schnell noch irgendwie rausgepupst werden muss, weil man sonst irgendwas, was kommt, nicht mehr so richtig versteht, sondern der erzählt schon noch eine Geschichte, die zu großen Teilen eben solo geht. Das finde ich gut.
Interessant, ne? Wobei ja per Definition eigentlich genau das ist. Also es ist kein keine dieser Inseln, worum sich die, die Marvel-Filme so drumherum bewegen, weil dann so ein großes Ereignis passiert, was alles ändert, so wie das jetzt wahrscheinlich bei Fantastic Four sein wird und so. Sondern es ist eigentlich so ein kleiner Film, aber ich glaube, durch diese Autonomie hat der eben gerade auch, und natürlich durch die richtigen Leute vor und hinter der Kamera, das muss man, da können wir auch nochmal später drauf eingehen, hat der es irgendwie geschafft, dass der sich still und heimlich da so seine eigene Identität schaffen konnte. So was halt sonst eigentlich nur so, weiß nicht, Leute wie James Gunn hinbekommen, dass er sagt, ich habe jetzt hier Narrenfreiheit und ich mache jetzt meine Geschichte so, wie ich das will. Ich würde halt tatsächlich gern mal von dir wissen, das interessiert mich wirklich sehr, weil ich gucke das ja alles noch. Ne? Ich habe vor kurzem Falcon and the Winter Soldier nochmal rewatcht und Black Panther 2 sogar. Und auch sogar Hawkeye ist gar nicht so lange her. Dass ich, also ich gucke das alles mindestens zweimal, auch die Serien. Mhm. Und du machst das ja gar nicht. Und dieser Film, der hat ja nun wirklich, also die B-Liga kann man ja schon gar nicht mehr nennen an Figuren, sondern die sind ja Figuren, die dürftest du ja eigentlich vielleicht noch gar nicht kennen. Ist dir das schwer gefallen, da reinzukommen oder mit denen zu bonden?
Nee,
oder
ich kenne die aber alle.
Hast du, okay, nee,
kenne ich alle.
Hast du dich nicht gefragt, was Julia Louis-Dreyfus da so macht?
Nee, das, weil ich ja großer Fan bin von ihr selber.
Naja, klar, aber die ist ja in den meisten Sachen nur im Abspann oder in der Post-Credit-Scene aufgetaucht.
Ja, die kenne ich tatsächlich alle.
Okay, alles klar. Das heißt,
also das wenn ich auch mal so, genau, sowas wie Hawkeye zum Beispiel habe ich nicht geguckt. Das hat mich wirklich überhaupt nicht interessiert.
Da setzt sie ja zum Beispiel, da kommt ja Yelena vor. Ne? Also das sehr oft genutzte GIF, was der liebe Dom immer bei uns, wo Florence Pugh den Nudeltopf ausschnabuliert, das ist ja aus Hawkeye. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen, weil die Contessa also sie halt angesetzt hat auf Hawkeye. Ja.
Nee, also das ich habe, was ich von den Serien, die ich nicht schaue, mache, ist, ich schaue ein Recap.
Aha,
oder
okay.
Ich schaue Fancuts. Das mache ich schon.
Black Widow hast also, du also gesehen?
Bitte?
Black Widow hast du also damals gesehen?
Weil Black Widow hab ich gesehen. Okay. Den mochte ich auch. Der geht auch, das ist auch für mich so ein Ding, wenn mich jemand fragt, mit welchem Film würde ich den hier am ehesten vergleichen, dann wäre das auch tatsächlich Black Widow.
Ja, den mochte ich auch. Der kam einfach nur zu spät einfach. Das ist das.
Genau. Der hat aber viele Parallelen und wenn man eben mit denen sich jetzt zum Beispiel einen Rewatch gibt, auf dem Streamer, dann ist das auch so ein Film, der für sich steht, der erzählt eine Geschichte. Wir wissen von vorher, wir wissen von nachher. Aber hier sonst die anderen Charaktere, ich habe ja auch die schrecklichen Ant-Mans gesehen. und also Hawkeye ist die Serie, Agatha All Along habe ich auch nicht gesehen. Das hat mich auch wirklich nicht interessiert. Das brauchte ich ja auch für nicht. Ich bin ja auch kein Riesenfan von WandaVision gewesen, habe aber auch davon einen Fancut gesehen, der das dann einfach strafft. Und zwar lese ich mir dann vorher durch, was ist denn das Ziel von diesem Cut? Aha, schneid das Fett ab, das, was auf jeden Fall zu nichts mehr führt, sondern lass mir das da, was nachher im Kanon weiterführt. Und da kommen zum Teil dann auch gute Sachen raus. Also ich kannte die ja alle.
Okay.
Auch, und ich bin ja auch so der Meinung, dass das MCU ist halt jetzt in dieser ja eigentlich auch schon in der vierten Phase und in dieser fünften auf jeden Fall eher so matt und überhaupt nicht glänzend. Wenn man richtig Hardcore-Fan ist, dann freut man sich einfach, dass die Filme noch kommen. Aber eigentlich wird oftmals in den Filmen so wenig erzählt. Also so wenig vorantreibende Geschichte, die dich dann mit dem Charakter fühlen lässt und sowas, sondern das ist dann das Problem, was der Berg ja immer hat mit Mission Impossible, ist ja, es geht immer gleich um die ganze Welt und es geht nichts drüber. Das ist quasi Doomsday of the Day oder of the Week und dann ist es immer gleich so richtig dick aufgetragen und Charaktere und Charakterbildung kommt halt quasi gar nicht vor.
Und ja, und es fehlt auch der rote Faden einfach. Ne? Wir hatten so viele Post-Credit-Scenes, die nirgendwo hingeführt hat und man muss halt zumindest auch, da zählt tatsächlich jetzt auch Brave New World rein, auch wenn der qualitativ ein Flickenteppich war und einfach, der wurde ja komplett nochmal neu gemacht, der Film. Deswegen ist der auch so scheiße. Aber zumindest hat man jetzt langsam auch jetzt nach Thunderbolts und wieder, ne, mit der Post-Credit-Scene und so, hast du wieder das Gefühl, zumindest wissen sie, wo sie hinwollen. Und das ist dann auch schon wieder ein bisschen einladend, dann wieder mit einzusteigen, finde ich.
Ja, aber es bleibt trotzdem meiner Meinung nach bleibt es ein Problem, wenn du dir selber und dann vor allem eben viel zu früh oftmals ja schon der Welt da draußen deine Blaupause zeigst für die nächsten 10 Jahre. Denn dann bist du so verhaftet und dann kommen eben Filme bei raus, bei denen du weißt, eigentlich war mal geplant, dass das und das da lang geht. scheiße, das geht aber nicht mehr, weil zum Beispiel der Schauspieler vom Kang plötzlich keine Rolle mehr spielen darf, weil er seine Frau verprügelt hat, der dumme Knilch. Wir drehen mal alles um und dadurch kriegst du diese großen Risse, die nachher zu Reshoots führen, die du optisch siehst, die du auch in der ganzen, im Pacing merkst und in der Charakterentwicklung. Da machen plötzlich Charaktere am Anfang Dinge, von denen du sagst, das würden die nie machen, aber die müssen sie dann an der Stelle machen, weil im Vorlauf der Geschichte ist das und das passiert und das geht nicht mehr. Und da, glaube ich, tun sie sich einfach kein Ich verstehe, dass sie für die Comic-Con und diesen ganzen anderen Bums da so eine Nummern aufziehen müssen. Ich habe aber tatsächlich, also mein Glaube daran, dass die noch jemals wieder mal für mich persönlich jetzt so wichtig sind, wie sie mal waren am Anfang. Ich glaube, das schaffen sie nicht. Ich halte es auch für eine ganz, ganz dumme Idee, Robert Downey Jr. als Dr. Doom aus dem Ärmel zu ziehen. Das ist so ein schwacher Move und so ein Move, wo ich, also das, ich bin der Erste, der gerne zugibt, ich habe mich geirrt und das ist die geilste Filmserie, die wir je gesehen haben, mit also dieser Arc, aber es wirkt halt nicht so, sondern es wirkt so wie, scheiße, uns laufen die Leute weg, lass uns mal einen holen, den sie alle mögen und dem schreiben wir jetzt irgendeine krude Geschichte auf den Leib, warum der Iron Man und Dr. Doom sein kann. Und vielleicht wissen das auch schon wieder irgendwelche Leute, die Comics aus dem Jahr 1986 gelesen haben oder sowas und wollen mir gleich was erzählen. Nee. Hör ich sowieso nicht mehr drauf. Alle haben Comics gelesen. Ja. Wenn es danach gibt, gibt es gar keine richtigen Bücher. Die haben alle nur Comics gelesen. Und immer, wenn ich mich mit jemandem unterhalte über die Doppelgängerphase von Spider-Man, dann schütteln sie alle nur den Kopf, weil sie das gar nicht wissen. Also komm mir nicht damit.
Ich komme dir nicht damit. Das ist, ich glaube, das ist das Einzige, was sie machen konnten. Da bin ich der festen Überzeugung, um die Leute wieder ins Kino zu bringen. Das ist aber auch ein Problem der Leute. Und der Rest ist halt viel Marketing. Egal. Wir werden mal gucken, wie jetzt Thunderbolts abschneidet. Ich auf das Comic-Thema noch mal zu sprechen zu kommen. Es gibt einen Thunderbolts-Comic, das sind ganz andere Figuren. Also im Prinzip hat das damit nichts zu tun. Und das, was sich eigentlich hinter dem Sternchen verbirgt, das sind auch ganz andere Figuren. Also man hat hier einfach nur, also die eigentlichen Thunderbolts, und das war das große Rätsel für mich, sind ja wegen Thunderbolt Ross, also die Figur, die Harrison Ford gespielt hat in Brave New World, eigentlich danach benannt, weil das so Dark Avengers im Prinzip sind. Ne? Das sind quasi, ist der Suicide Squad aus dem Marvel-Universum und die werden dafür eingesetzt, so zwielichtige Sachen hinter vorgehaltener Hand zu machen. Das hat man irgendwie versucht, so mitzunehmen, das Konzept, indem man hier ja jetzt keine Antagonisten wirklich per se nimmt, aber zumindest graue Figuren. Ne? Wir haben ja, um da einfach mal auf das Team einzugehen, wir haben die neue Black Widow, Yelena Belova von Florence Pugh gespielt, die wurde in Black Widow ja eingeführt und die ist ja aus dem Red Room und die machen Attentate und sowas, aber die ist jetzt nicht wirklich als Bad Girl gezeichnet worden. Du hast David Harbour, der den Red Guardian spielt, also die russische Variante vom Captain America. Auch der infiltrierte im Prinzip, aber auch der wurde jetzt nicht als Antagonist gezeichnet, sondern eher als der Vater von Florence Pugh. Sebastian Stan als Bucky war mal ein Antagonist in genau einem Film und wurde dann eigentlich ja schon geläutert und ist seitdem so ein Anti-Held. Du hast Wyatt Russell, der wurde als US Agent, also als neuer Captain America von der Regierung in Falcon and the Winter Soldier eingesetzt, fand ich tatsächlich die beste Komponente an der Serie, weil das zumindest ein Charakter ist, wo ich seine Emotionen und was er eigentlich will, ne? Er ist ein Kriegsveteran und will es jetzt allen beweisen, steht in der Öffentlichkeit, kriegt dieses Ding um und muss plötzlich in die Fußstapfen von so einem Gott, fast von so einem Gott treten, was er halt nicht schafft, weil er eigentlich selbst große Probleme und PTS und sowas hat. Das finde ich eigentlich, das ist eine interessante Figur, deswegen cool, dass sie den hier mit rübergenommen haben. Ist aber auch nicht wirklich ein Böser gewesen. Dann hast du ja Ghost. Haben wir alle vergessen, aber inklusive Walton Goggins war die dabei in
Also Ghost, Ghost konnte ich mich schon erinnern, die da reinzunehmen ist auch ein Move, wo ich dachte so, ja, okay.
Ja, die brauchten mal eine, die ein bisschen mehr kann als ballern, dann haben sie zumindest die genommen, die durch Wände gehen kann.
Ja, genau. Also von der Fähigkeit her ist sie auf jeden Fall ein spannender Charakter.
Genau. Und wenn sie nicht zu vergessen, den Taskmaster, den sie in Black Widow leider sehr in Sand gesetzt haben. Hier auch nicht so viel mitmachen, sagen wir es mal so. Nee. Angeführt von der weiblichen Anti-Nick Fury noch, das ist Julia Louis-Dreyfus, die halt, die kommt hier und da mal in der Post-Credit-Scene vor und soll dieses Team formieren, aber ja, ist auch mehr schlecht als recht gelungen bisher. Das wollte ich bloß mal vorwegnehmen.
Und, ja, also ich sehe sie ja gerne und mit ihrem Charakter, weil der halt so schön politisch ist und so ekelhaft und wie eine Fahne im Wind guckt, wie steht's gerade. Das sieht man ja auch am Ende von diesem Film, was sie daraus macht. Das sind halt alles Züge, die nimmt man ihr ab, weil sie so richtig geil, ekelhaft, böse und schleimy ist. Ja, wir können ja kurz mal, also wir werden gleich noch einen Spoiler-Teil machen, Freunde. Nur, dass ihr da schon mal gewarnt seid. Wir können ja ganz kurz mal so ein bisschen zur Geschichte erzählen. Also die Handlung dreht sich maßgeblich um Jelena Belova, gespielt von Florence Pugh. Ist eine der schwarzen Witwen und die Schwester von Natascha Romanoff, die wir ja als Black Widow kennen und schmerzlich vermissen in diesem MCU. Und die fühlt sich in ihrem Job als Putze halt überhaupt nicht wohl. Sie geht natürlich nicht Scheiben wischen oder aufmoppen, sondern sie geht für Geld in Gebäude, bringt Leute um, geht wieder raus, klaut Sachen, zip und zap. Wir hören sie, das fand ich auch einen ganz guten Move, weil das glaube ich, das erste Mal im MCU ist, Entschuldige, dass ein Charakter aus dem Off über sich selber redet. Gleich in der Eingangssequenz. Ja. Ne? Ja, wir nehmen also direkt teil an ihrem Leben. Sie ist überhaupt nicht happy. Sie sucht etwas, sie scheint es nicht zu finden. Und das ganze Arbeiten als Killer ist halt überhaupt nicht hilfreich dabei. Sie sagt dann auch zu Julia Louis-Dreyfus, die sich eben als die Auftraggeberin entpuppt, als Allegra de Fontaine. Sie wünscht sich was anderes. Sie möchte gerne eine andere Rolle. Sie ist auch bereit, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie eigentlich streng genommen Gutes tun will. Sie will eine Gute sein. Und weil man alleine denken nicht so richtig gut kann, oftmals ist halt, geht sie dann auch zu ihrem Papa, dem Red Guardian, und den finden wir halt vor, wie wir ihn auch erwarten würden, im speckigen Bademantel in der Drecksbude, der halt so tut, als wäre er noch jemand, aber wir wissen halt, und das sehen wir auch ganz schnell, dass er halt ein Niemand, er ist auch ein Niemand, der gerne was wäre, weil er war es schon mal, er war ja schon mal wichtig, wenn auch vielleicht im falschen Land, aber nichtsdestotrotz. Jelena kriegt dann eine Aufgabe gestellt, geht da und dahin. Wir sagen das jetzt nicht so weiter im Detail und erledige da etwas. Da wird jemand kommen und ich möchte, dass du diese Person erledigst und damit einen Job erledigst. Und dann stellt sich raus, kein Spoiler an dieser Stelle, weil das seht ihr im Trailer. Sie ist nicht die Einzige, die da hingeschickt wird und sie ist auch nicht die Einzige, die einen speziellen Auftrag bekommt. Und das Ganze entpuppt sich da so ein bisschen als Suicide-Mission ungewollter Art, denn da kommen Leute zusammen, die nicht wissen, warum sie da sind. Nur eins wird sehr schnell klar, die Türen gehen zu und jetzt wird's gefährlich. Soweit können wir mal erzählen. Der Rest des Films ist im Grunde das ist das Team, das wir euch gerne geben würden. Wir schicken euch so ein bisschen auf so eine Bondage-Reise ohne Bänder, sondern Bondage im Sinne von, die sollen sich mal gut vertragen, alle Mann. Und wir lernen auch eine ganz neue Person kennen. Ein Mann, von dem wir dann erstmal nicht wissen, wo der einzuordnen ist, was macht der da, was kann der, und wenn sich das dann entpuppt, was er kann, und wenn sich dann später entpuppt, was er zusätzlich noch kann, das ist dann also quasi das große Böse, was über allem schwebt, denn das brauchen wir in einem Marvel-Film ja auch. Ich musste kurz schmunzeln, als sie gesagt haben, Bob, sein Name ist Bob, weil ich dann natürlich als alter Lynchian natürlich immer gleich an Bob denke von Twin Peaks, der im Grunde das personifizierte Böse ist. Sandro trägt heute auch ein Twin Peaks T-Shirt, da passt das wieder, dass wir beide hier kurz mal schwelgen. Deswegen musste ich kurz einmal lachen und dachte mir, naja, mal sehen, wie viel Dreck der am Stecken hat am Ende.
Ja, und du hast eigentlich recht, weil alles, was darüber hinausführt, ist Spoiler-Territorium, auch wenn die sich im Marketing nicht ganz so viel Mühe gegeben haben, Sachen zu verheimlichen. Aber lass uns kurz ein Fazit ziehen und dann gehen wir einfach da bei spoilerfrei weiter, würde ich sagen, an dem Punkt des Films.
Ja.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält sie jetzt die Ohren zu.
Soll ich anfangen?
Ja, mach mal, hau raus.
Es ist tatsächlich, während der Film lief, ist er immer weniger MCU-Film als Film geworden für mich. Mhm. Ich konnte das tatsächlich sehr gut daraus lösen. Du kriegst das ich sag mal, du kriegst den Film aus dem MCU, aber das MCU nicht aus dem Film oder so. Also je nachdem, wie man es dreht und wendet, hat der natürlich seine Pakete zu tragen und muss da irgendwie reinpassen. Aber unabhängig davon, ich habe auch erwartet, dass es ein guter Film wird, weil mir das Grundprinzip gefallen hat und die Trailer ich cool fand. Zumindest die ersten zwei, danach habe ich nicht weitergeguckt bei den 5000, die es da gab. Mhm. Ich wurde positiv noch da überrascht. Das ist tatsächlich wahrscheinlich, ich habe das nochmal für mich so ein bisschen gerankt, wäre schon in der Top 3 meiner Lieblings-Marvel-MCU-Filme. Marvel ist ja noch mehr, ne? Da rede ich jetzt nicht von Tobey Maguire Spider-Man. Weil der sich einfach, ich glaube, den werde ich sehr oft rewatchen, weil der losgelöst funktionieren kann. Ich mag die Figuren alle tatsächlich sehr. Vor allem auch die Leading Lady und Bob. Das sind einfach zwei Figuren, die mir ans Herz gewachsen sind. Und das passiert super selten in Marvel-Filmen, dass ich überhaupt eine Emotion verspüre. Das Thema habe ich in seiner, also um was es eigentlich in dem Film geht, die Abhandlung über Depressionen und gewisse Traumata, und da hat so jeder ja seine typischen Narben, die er dann irgendwann nach und nach offenlegt, fand ich erstaunlich sensibel aufgearbeitet für einen Mainstream-Blockbuster und eben auch gut visualisiert, und am Ende trauen sie sich tatsächlich etwas, was ich so nicht habe kommen sehen. Es ist selten, dass Leute in MCU-Filmen wirklich schauspielern dürfen und wirklich Figuren eine Entwicklung gegeben wird. Und dazu kommt, dass der halt einfach handwerklich richtig gut gemacht war. Jack Schreier, der Regisseur, hat halt vorher Beef nur gemacht. Das ist das Einzige, was ich recherchieren konnte. Was er aber eine super geschriebene und super inszenierte Serie war. Der Soundtrack hat mir sogar gut gefallen. Das ist endlich mal nicht bloß ein Gedudel gewesen, was irgendwo im Hintergrund gelaufen ist und nach Retorte klang. Und es ist halt der Kameramann von The Green Knight gewesen. Es ist zwar ein sehr trister Film, auch im Look, aber ein visuell tatsächlich lange nicht mehr so einen schönen Film im MCU gesehen, der eben auch offensichtlich durchgeplant war. Es gab zwar auch hier und da ein, zwei CGI-Shots, wo du gesagt hast, ja, aber die Action war gut, weil die auch nicht so überkandidelt war. Die hatte Wumms. Wenn mal was kaputt gegangen ist, dann hat er richtig gekracht. Und auch so hatte der visuell einfach mal wieder Ideen, wo du dich dran erinnerst. Also ich muss sagen, ich hatte wirklich eine gute Zeit mit dem Film und ich habe den gefühlt.
Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe den auch gefühlt. Ich sagte ja eingangs schon, auch das ist ein Film, der Fehler hat. Der dritte Akt verhebt sich etwas. Da kann ich im Spoiler-Teil nochmal drauf eingehen, aber für mich ist da das Pacing off und das macht... Also man sagte, ich bin ja ein Fan davon, wenn mir ein Film richtig gut gefällt, kann der auch 3 Stunden gehen. Das stört mich nicht. Mhm. Und ich baue den dann regelmäßig in mein Leben ein. Dann gibt es Filme, wo du sagst, Alter, die 90 Minuten sind schon schlimm. Hier ist es so, der Film, ich glaube, der ist nah an die 2 Stunden. Und entweder hätten sie am Anfang etwas anders machen müssen, das Pacing anders benutzen müssen. Das wäre aber zu Kosten von eigentlich diesen schönen Momenten gegangen, in denen Florence Pugh auf der Suche ist nach etwas. Dann hätte ich dem Film lieber noch eine halbe Stunde extra gegönnt, weil ich glaube, so das große Ganze, was wir da sehen am Ende zum Climax, das hätte mehr Raum gebraucht. Ich glaube, das muss ich dem so ein bisschen vorwerfen. Ansonsten kommt also du hast es angestoßen, wir werden dann wohl mal ein Ranking machen müssen der MCU-Filme, weil darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Ich sind ja auch 36 mittlerweile, da kann man schon mal überlegen.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich bin mir sicher, dass ich den nochmal sehen werde. Ich bin mir sicher, dass ich auch dabei nochmal Spaß haben werde. Ob der wirklich unter die Top 5 kommt oder so, weiß ich nicht. Ich habe so ein paar Kollegen im ersten Drittel der MCU-Filme, die ich einfach schon so oft gesehen habe, weil sie mir dann doch gefallen. Aber er hat dieses Überraschungsmoment, was der erste Avengers hatte, der erste Galaxy, also Guardians of the Galaxy. Dann, der hat Winter Soldier-Momente, wenn auch der Winter Soldier in diesem Film eigentlich nur Beiwerk ist. Aber das kann man dem nicht vorwerfen, weil wenn wir eine Reihe bekommen, und das wäre ja das Ziel, wenn man merkt, die Leute mögen dieses Team, dass man dann eine Reihe daraus macht, dass sie immer wieder mal auftauchen. Welchen Namen sie dann auch immer tragen. Meinetwegen können sie auch die Lisa Lottels von der Ecke sein, ist mir egal. Aber dann wird wahrscheinlich, nämlich mal an, so würde ich es machen, eben so der Charakter-Arc zwischen den Leuten dann einfach mehr Raum bekommen. Was hier natürlich, wenn du 6 Leute irgendwie in den Bus schiebst oder sowas, dann ist nicht für jeden Platz. Das ist halt eben so, ne? Ja. Und fairerweise muss man ja sagen, dass so ein Walker-Typ, der hatte seinen Arc in einer Serie, die halt nur die Hälfte der Leute gesehen haben oder vielleicht nur ein Drittel der Leute gesehen haben, die jetzt diesen Film gucken. Aber insofern, ich mochte das. Auch die Post- und die Credit-Scene sind, das eine ist ein Lacher, das andere ist wieder das Türaufstoß. Das ist halt so ein Ding, wir bleiben alle sitzen. Das war auch diesmal nicht so schlimm, denn ich gebe dir auf jeden Fall recht. Und das ist etwas, das möchte ich noch mal kurz sagen. Sie haben einfach mal dieses Mal wieder ein schräges, aber sehr gutes Trio gefunden, das Musiktrio Son Lux. Die haben eine Handvoll sehr geiler, schräger Alben gemacht. Und die haben hier einfach mal die Filmmusik abgeliefert. Als ich das im Abspann gelesen habe, weil währenddessen ist mir das überhaupt nicht bewusst gewesen oder so, habe ich mich schon sehr, sehr gefreut, weil die machen halt einfach mal, ja, die gehen halt mal andere Wege. Hier gibt's tatsächlich so die Andeutung des einen oder anderen Themes plötzlich. Und sowas finde ich halt auch immer gut. Da bin ich ja auch ein großer Freund von. Ich bin vor allem vor einer Sache froh und dann höre ich auch auf. Kein Multiversum-Fuck. Ich bin so froh. Das hätte alles Mögliche wieder werden können. Und ja, das Multiversum ist ein Ding. Und wir werden das intergalaktische Doppel-Woppel-Monster auch noch bekommen. Das ist halt so, weil das ist eine Tür, die nie wieder zugehen wird, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt, nicht nur alle Charaktere rauszuholen wieder, die man mal hatte, sondern halt einfach mal auch tausend Dinge durchzutesten, weil im Multiversum geht halt ja nie irgendwer richtig tot. Oder auch eine Erde wird nie richtig zerstört, weil eigentlich können wir dann woanders hingehen. Dass hier nichts davon eine Rolle spielt, sondern alle auf dem Boden bleiben und alle, fast alle, auch normale Fähigkeiten haben, ist halt sehr erfrischend. Also jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, aber ich gehe nicht in den Superheldenfilm, um Leute zu sehen, die anderen Leuten auf die Schnauze hauen, weil dafür haben wir John Wick und James Bond und die haben auch keine Superkräfte und Yelena hat auch keine, die ist dann im Grunde die Großmutter von Ballerina oder so. Aber ich fand es trotzdem charmant. Auch, dass die Männer hier alle schlecht wegkommen, stört mich nicht. Die sind entweder nur Beiwerk, kriegen gar keinen Raum oder sind dumm. Aber das ist auch okay, weil die Charaktere auch einfach so ein bisschen dümmlich werden. Red Guardian ist ganz klar einfach hier, das ist der Red Nose Day. Der ist für die Witze zuständig.
Ja, aber auch, er ist der Comic Relief, aber auch selbst der hat einen Arc und hat eine sehr, sehr starke, also meine Lieblingsszene des Films
ist
mit ihm und Florence Pugh, ne?
Genau, und er wirkt halt manchmal so ein bisschen in seinen Ansichten vielleicht reaktionär als alter weißer Mann oder sowas, aber der macht halt eben auch mal den Kampfspruch oder irgendwie sowas. Also insofern,
ja. Und Sebastian Stan ist ja auch ein super Schauspieler, das wissen wir mittlerweile jetzt alle, nachdem er, also selbst die Oscars wissen das jetzt, und der, muss man ja fairerweise sagen, der kommt hier zu kurz. Hat aber ja einen Arc schon über, weiß ich nicht, ich glaube, der ist neben Loki die einzige Figur, die in allen Phasen des MCUs mittlerweile vorkam. Das darf man jetzt nicht außer Acht lassen.
Ja, seine Geschichte ist sehr gut erzählt.
Genau, und er bekommt immerhin den Terminator 2 Gedächtnis-Move.
Ja, und ich finde auch, dass er in diesem Film eben für das bisschen, was er da ist, macht er ein, zwei wichtige Sachen. Ja. Ich fand ihn hier auf jeden Fall gut. In Captain America, in den letzten, war er halt einfach nur der Typ, der plötzlich Senator genannt wird und du stehst da und denkst dir, was ist hier los?
Ja, ich bin so froh, wirklich, das ist gut, dass du es ansprichst, weil ich bin so froh, dass er nicht Captain America geworden ist, weil endlich nach diesem Film, glaube ich, die haben endlich einen guten Platz für Bucky gefunden.
Ja, bleibt abzuwarten. Bei den New Avengers war er ja mal Captain America in der ersten Phase, ne? In den Comics. Das weiß sogar ich. Ja. Aber ich finde, die Stelle ist immer noch vakant, weil Falcon kann es nicht. Also der ist. Ich mag ihn halt einfach nicht. Und als Captain America ist er zu dumm, einen Gummistiefel umzudrehen.
Ja, aber nicht, du darfst nicht vergessen. Chris Evans, der nach dem ersten Captain America Film haben auch alle gesagt, oh, was ist denn das für ein Hans Wurst? Und das war dann so nach Avenger, also eigentlich ging es auch bei ihm erst mit Captain America 2 los. Lass mal ihm vielleicht nochmal so zur Güte einen Avengers und einen Solo-Film und dann muss das aber gewuppt haben. Also muss man schon mal ein bisschen fair bleiben.
Ja, also ich fand ihn auch schon im ersten gut, vor allem fand ich ihm die Tricktechnik sehr gut. Das ist immer noch etwas, was mir das Schmunzeln ins Gesicht zaubert.
Der Kleine, ja.
Ja, wenn er da als kleines Würstchen in der Ecke steht und später dann der Super Soldier wird. Aber ja, soweit soll es hier sein. Wir gehen jetzt mal in den Spoiler-Teil rein und da würde ich mal unseren Freund Steven bitten, hier mal ganz kurz den Spoiler-Jingle reinzubasteln. Das hat er doch fein gemacht, oder?
Domo, ja. Wie war es für dich, als Taskmaster nach 5 Minuten stirbt?
Ja, es waren 5 Minuten, naja, ist ein bisschen länger im Film, aber sie hatte wie viel Zeit auf dem Screen? 29 Sekunden?
Ja.
Also ich habe schon gedacht, oh, das habe ich nicht erwartet.
Okay, ich habe es mir schon fast ein bisschen gedacht, weil das in den Trailern auch so rüberkam und auf den Plakaten. Aber, und die mussten ja mit dem Taskmaster auch generell nicht viel anzufangen, auch in Black Widow schon nicht so richtig und ihre Figur war auserzählt. Ich habe mich eigentlich nur gefragt, trifft's den Taskmaster oder Ghost? Aber hier Olga Kurylenko oder wie sie heißt, war ja auch als einzige nicht auf allen Pressedingern. In den Interviews mit Jimmy Kimmel war der ganze Cast außer sie. Deswegen haben sie sich da einfach nicht so richtig Mühe gegeben und deswegen dachte ich mir das schon.
Ja, ich habe das alles gar nicht gesehen, weißt du, ich versuche mich von sowas immer fernzuhalten, um dann möglichst viel Spaß zu haben und nicht jede zweite Szene, ach ja, die kenne ich schon.
War aber auch egal, muss man fairerweise sagen, für den Film.
Die ist komplett egal und irgendwer muss ja sterben, weil so, wo ist sonst der Spaß, wenn du genau. in diesem Szenario sagst, alle gehen rein und alle kommen wieder raus, dann ist
und,
ja auch irgendwas
Mo,
falsch. Ne?
Die haben ja schon mit diesen Stühlen den ganzen Cast von Thunderbolts für Doomsday angekündigt, dummerweise, außer sie. Also das war ja auch schon so ein bisschen schlecht gewählt. Deswegen hatte man natürlich auch gar keine Angst um die Figuren. Kann man jetzt auch wirklich sagen, es ist genauso. Die ganzen Thunderbolts kommen auch in Doomsday vor. Das deutet ja auch die Post-Credit-Scene an. Und möchtest du jetzt das sagenumwobene Geheimnis des Sternchens lüften? Du hast es ja gerade schon quasi geteasert.
Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, gut, das ist jetzt ja sowieso in aller Munde. Ja, Thunderbolts hat hinter dem S ein Sternchen, einen sogenannten Asterix. Hat nichts zu tun mit dem Kumpel von Obelix, sondern ist halt einfach ein Tüdelchen. Und dann folgt man normalerweise der geschriebenen Seite. Irgendwo muss doch noch stehen, wofür steht das. Und hier wurde dann heute eben veröffentlicht, dass die Thunderbolts umgenannt werden in The New Avengers. Wir, die wir den Film jungfräulich gesehen haben, Sandro und ich, die wir eben nicht von dieser Poster-Änderungsmaschinerie wussten, haben das im Film gesehen. Das war nämlich dann eben Teil des ersten Gags quasi, der Szene da. Und heute hat Marvel es halt eben offiziell gemacht, um noch so ein bisschen Hype um den Film zu provozieren.
Wir nehmen also heute am 6. Mai auf, nur für euch da draußen, wenn ihr das hört.
Genau, da wurden also tatsächlich bereits ausgehangene Poster durchgetauscht durch Poster, auf denen das jetzt draufsteht, oder aber Thunderbolts wurde überklebt mit New Avengers. Das produziert dann eben nochmal so ein bisschen Momentum, dass die Leute sagen, was, wie, hä? Anderer Film, was?
Ich muss nochmal reingehen.
Ja, ja. Ich habe so eine Tagline gesehen, jetzt muss man den Film halt nochmal gucken, weil das ist ja jetzt ein anderer Film. Das ist natürlich Quatsch, aber ihn zweimal zu gucken, schadet ja auch im Grunde nicht.
Aber wie fandest du die Entscheidung? Dich hat das ja überraschend erwischt. Und es ist ja die letzte Szene des regulären Films, ne? Diese Pressekonferenz von der Contessa und dann sagst du, ach ja, übrigens hier, das sind die New Avengers und dann sagt eine Florence Pugh, du gehörst uns. Das fand ich sehr schön. Und dann gibt's ja die Post-Credit-Scene, wo man sieht, die sind 14 Monate später schon im Einsatz. Wie fandst du die Entscheidung?
Sie jetzt so zu nennen oder zu dem zu
genau,
machen?
Genau, also die Thunderbolts eigentlich, dass das die ganze Zeit eigentlich die New Avengers werden sollen, ein neues Team.
Ich fand diesen Move von DeFontaine fand ich cool umgesetzt. Das ist in der Szene ja so gemacht, dass wir denken, jetzt kriegt sie auf die Schnauze, sie will sich irgendwie davonschleichen, alle laufen ihr hinterher und schwuppdiwupp ist da aber die Presse, das hat sie cool gemacht. Ich fand das ganz charmant, das hat mir auch schon so ein Lächeln auf die Lippen gemacht. Was ich jetzt nicht so cool finde tatsächlich, ist das ganze Umbenennen-Ding. Ich hätte es erst beim nächsten Film gemacht und ich wäre noch einen Schritt weiter gegangen. Ich hätte den Film auch nicht Thunderbolts genannt, sondern ich hätte den tatsächlich genannt, das ist doch so ein Running Gag, irgendwie die Thunderbolts war die Fußballmannschaft, in der Florence Pugh mehr schlecht als recht.
Die haben nie gewonnen hat, und ihre Freundin hat immer auf dem Rasen
und die
gekackt.
Haben ja irgendwie so einen Sponsor gehabt, Bettenlager XY oder irgendwas sowas und so hätte ich den Film genannt. Ich hätte das Bettenlager XY präsentiert die Thunderbolts genannt, weil dann hätten wir alle gedacht, was ist das denn? Und das hätte diese Geschichte noch so ein bisschen wärmer gemacht. So ist das so ein bisschen, Und jetzt im Nachgang das anders zu benennen, ist auf jeden Fall strategisch und marketingtechnisch ist das geil. Weil so ein Momentum hast du sonst nicht. Das hat doch kein anderer Film so gemacht.
Ich denke, ich denke auch, dass das nachhallen wird, weil das ist schon ein krasser Marketing-Coup so. Über das Timing kann man sich streiten, ne? Aber ich meine, das ist dann so, wenn Berg und Steven das Ding irgendwann mal auf Disney Plus finden, heißt der halt anders. Und wir sind in einen anderen Film reingegangen mit anderen Postern. Das muss man Ich finde, da haben die Balls, und zumal, ich weiß, was du meinst mit dem Bettenlager, aber die haben es ja auch Thunderbolts genannt, um diese ganzen Comic-Nerds, die du halt meintest, auch auf eine ganz andere Fährte zu schicken, weil es die Thunderbolts-Comics eben gibt. Und der hat eben, und alle dann sind mit diesen Erwartungen ja auch reingegangen, was hat das mit Thunderbolt Ross zu tun? Und dann ist es halt einfach die Fußballmannschaft, go Thunderbolts, so, weißt du? Ich fand das eigentlich ganz clever.
Die Personen, die da reingegangen sind, weil es die Thunderbolts-Comic, die hatten sowieso vorzeitigen Dramen-Agus, weil nichts passt. Also insofern, ne, müssen wir ja auch mal sagen, die Armen. Die ja. Armen, die weinen wahrscheinlich immer noch in die linke Socke. Ich fand das alles, ich fand das ganz gut. Ich fand auch eben, wie ich gesagt habe, dass Florence Pugh genug Raum kriegt. Sie ist nun mal, die ist die, die diesen Film trägt. Die anderen haben ihre Rollen. Aber der Film wird getragen durch sie, durch die Suche, die sie hat und dadurch eben auch durch das Thema eben Depression, Verlust und sich nicht im Leben. Eigentlich ist das eine Coming-of-Age-Geschichte, nur dass sie halt schon ein bisschen zu age ist und Leute killt als Job, aber im Grunde ist es das.
Aber es, ja, und, ja, es ist aber auch einfach eine jetzt, wir wissen alle, dass es eine gute Schauspielerin ist und Marvel hatte einfach Glück. Die war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich glaube nicht, dass die bei Black Widow schon so eine Vision mit ihr hatten, dass die den ganzen Film tragen wird. Aber das haben sie halt richtig so gemacht und entschieden. Und es ist zum Glück auch eine Figur, die es noch nicht verbraucht. So, weißt du, der ja. Winter Soldier ist auserzählt. David Harbour wird über diesen Comic Relief nicht hinausgehen. Mit Ghost kannst du es nicht machen. Eine neue Figur einführen, haben sie im Prinzip mit Bob ja jetzt auch gemacht. Und das ist für mich tatsächlich auch das Highlight des Films gewesen. Eher im Zusammenspiel mit ihr, weil ich muss sagen, erstmal hat Louis Pullman das super gespielt. Auch diese, ne, wir reden ja immer über Depressionen und so. Also es geht hier um generell ja auch um wie soll ich das sagen, psychische Krankheiten. Also ne, Florence Pugh ist halt klar, die ist völlig ausgebrannt und alkoholabhängig, depressiv, die hat keinen Sinn mehr im Leben. Und das erklärt sie auch sehr, sehr schön, finde ich. Dem wird viel Raum gegeben, aber Louis Pullman zum Beispiel, der ist ja sehr manisch. Der hat ja, der ist ja, pendelt ja zwischen absoluter Selbstüberschätzung und Überhöhung und was willst du von mir? Und absoluter Leere und das wird ja dann auch verbildlich. David Harbour ist halt einfach, leidet darunter, dass er keine Aufgabe mehr hat. Midlife Crisis, ein schlechter Vater ist, der einfach nicht wusste, der einfach die Fresse nicht aufbekommen hat und das die ganze Zeit mit Humor sozusagen überspielt. Und Wyatt Russell hat seine Familie verloren und ist deswegen ein Arschloch zu allen, weil er nichts mehr hat. Was mit Ghost ist, keine Ahnung. Die hat auch ein Trauma offensichtlich, weil die sagt Bitch zu Florence Pugh und...
Na, sagt sie ja, ich bin halt ein Retortenbaby, ich habe die ganze Zeit nur im Kasten gelebt, weil keiner wusste, wie man sie mich stabilisieren kann.
Ja, aber das die war ja geläutert so am Ende von,
ja,
von
Endman 2 und die Points.
Und jetzt ist
ja.
er plötzlich eine Auftragskinder. Anyway, das ist auch wirklich nicht wichtig, aber ich glaube, darauf kann man jetzt hier in diesem Spoiler-Part nochmal zu sprechen kommen. Ich meine, Bob ist ja Sentry. Also er ist genauso ein Supersoldat wie Captain America im Prinzip, bloß eben, dass DeFontaine, also Julia Louis-Dreyfus, das angestoßen hat, ein Projekt. Und wir gehen jetzt mal nicht ins Detail, was das ist alles auch ein bisschen unlogisch, dass das da so passiert ist, aber man hat sich das so zurecht geskriptet und Sentry gibt's auch in den Comics, also diese Figur existiert. Und die dunkle Seite von ihm, The Void sozusagen, existiert auch. Und Sentry wird dann eher diese Charakterschwäche, die halt Bob hat, die geht ja dann natürlich in Sentry über, weil er irgendwann diese Kräfte entdeckt und dann auch ganz klar hinterfragt, sag mal, wenn ich jetzt hier ein Gott bin, das fand ich auch ein smarter Move, du sagst, ich bin besser als die Avengers, die zählen mindestens einen Gott, also bin ich ja auch Gott-like, warum sollte ich dir gehorchen? Und dann auch ganz schnell sich nicht mehr steuern lässt, gibt eine geile Plansequenz in dem Sinne, die ist zwar auch nicht ganz perfekt visuell umgesetzt, aber zumindest sieht man, die haben das geplant, ne? Diese Szene, wo er gegen alle kämpft und die Kamera im Prinzip von Station zu Station schwenkt, aber nie geschnitten wird. Das war einfach eine cool durchdachte Szene, um ganz kurz auch der Welt zu zeigen, das ist hier im Prinzip Superman. Ne? Also Dark Superman, den gibt's ja auch bei DC. Und das ist schon ein Konflikt, weil die können ja alle ihm auch überhaupt nicht das Wasser reichen. Und was sie dann am Ende aber damit gemacht haben, nämlich, dass sie in seine Lehre hineingehen und das auch, wie sie es auch visualisiert haben, ne, diese Szene in diesem schönsten Raum, der ja schon abartig schlimm war. Ich fand, das ist einfach mal ein abwechslungsreiches Finale für einen Marvel-Film gewesen. Hat mir gut gefallen.
Ja, also der Film macht auf jeden Fall viel Gutes und ich glaube auch, die haben sich trendige andere Filme in letzter Zeit angeguckt. Also hier ist ein Indie-Vibe drin. Hier ist A24, die wir immer so lieben. Da gibt es so ein paar Kameraeinstellungen. Es gibt ein paar Set-Pieces, die auf jeden Fall eher von Indie-Filmen inspiriert sind als vom üblichen Blockbuster-Kino. Und das finde ich gut. Und es fühlt sich halt von Anfang an so persönlich an, weil, wie ich ja eingangs schon sagte, Florence Pugh spricht mit uns und sagt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Das hat ja noch kein anderer Superheld, jetzt mal in Tüdelchen gesetzt, im Marvel-Universum so direkt an uns gerichtet gesagt. Und dann springt sie halt von diesem super hohen Gebäude. Wie heißt das? Merdeka 18 oder sowas, das höchste Gebäude der Welt.
Ja, das wird so ein bisschen wie so ein Mission Impossible Stunt im Marketing aufgeblasen. Erwartet das nicht, aber es ist trotzdem cool, dass sie es selbst gemacht hat. Allein damit setzt der Film schon in eine Marke.
Ja, auf jeden Fall. Und was der Film halt damit setzt, ist halt eben, wir haben hier jemand, die gerade an dem Punkt ist, wo es ihr egal ist, ob sie stirbt. Diesen Eindruck vermittelt sie, dass ihr da nichts passiert, weil sie Fallschirm hat und das alles kann. Und so, darum geht's halt gerade in dem Moment. Sie sagt uns, irgendwas stimmt nicht mit ihr, sie ist nicht ausgefüllt. Sprung. So, noch einmal tief einatmen und sowas. Und wir wissen eben nicht genau, was passiert, weil im MCU ja alles passieren kann. Da könnte sich plötzlich ein Wurmloch öffnen und dann ist sie bei Picard auf der Brücke. Weiß ja keiner. Wo der Film bei mir eben stolpert, ist der dritte Akt. Die Dinge nehmen ja dann eben ihre Wendungen. Es sind ja zwei. Erstmal wird Bob, Louis Pullman, ich mag den auch, aber der hat ein Gesicht wie die Bärchewurst von Kaufland.
Der sieht so aus wie sein Vater ohne Bart.
Ja, das ist schon weird. Ja. Anyway, der ist dann eben erstmal dieser schüchterne Bob, der plötzlich auftaucht in dem Raum, in dem sich eigentlich alle erschießen sollen. Und keiner weiß, mit ihm anzufangen. Und er weiß es auch nicht. Im Verlauf des Films aber eben kriegt er gesagt und gezeigt und erinnert sich auch eben daran, dass er sehr, sehr mächtig wird. Und dann macht das Ding halt diesen Schritt von ich bin der nette Bob zu ich bin plötzlich Homelander. Ich bin ein Arschloch in der goldenen Klamotte und ich weiß, ihr könnt mir alle nichts. Und das ist so ein Moment, da hätte das auch gut kippen können. Er verwandelt sich dann sehr schnell und das meinte ich vorhin mit, hier hätte eine halbe Stunde extra noch mehr gut getan. Er verwandelt sich sehr schnell in Void. Und Void ist geil dargestellt. Ja. Das mochte ich sehr gerne. Der ist einfach dunkel, der ist schwarz. Wir sehen nur quasi das Weiß in seinen Augen. Und die Art, wie er die Welt vereinnahmt, ist auch, streng genommen ist es sehr unspektakulär, wie er das macht. Aber es sieht halt geil aus, weil wir alle so ein bisschen diesen Touch mögen von Schatten und Geräuschen und so. So ist das halt eben. Und dann gibt's halt eben diese Kämpfe und den epischen Showdown. Aber das wirkt dann für mich so ein bisschen überhastet und die Auflösung dann ist mir zu schlicht. Also die Auflösung ist dann, ne, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ist das so, dass du auf der einen Seite hast du Sentry, der super, super, super spektakulär stark ist. Sein Gegenpart, sein eigener, sein Ich, sein böses Ich, sein dunkles Ich steht ihm im Nichts nach. Der kann alles sofort einnehmen und killen. Und dann ist im Grunde die Lösung die alte Kacknummer von ich halte deine Hand und spreche leise mit dir. Das haben wir von Black Widow und Hulk schon gesehen. Also es ist mir zu touchy-feely. Ich verstehe dich. Komm zurück zu uns. Das geht mir zu schnell.
Ich fand die Szene noch stark, wo sie einfach nur neben ihm saß und einfach gesagt hat, ich bin jetzt körperlich da und leiste dir Gesellschaft. Wir können das zusammen durchstehen. Aber wo dann natürlich irgendwann alle kamen und irgendwie alle ihn dann von seiner Void wegzerren, das ist natürlich eine irgendwo starke und logische Metapher. Aber du hast schon recht, das ist irgendwo ein sehr, sehr erwartbarer Schluss. Und, gemeinsam schaffen wir das, ne?
Ja, und ich habe auch kein Problem damit, dass das dieses Gefühl vermitteln soll. Das verstehe ich schon, weil gerade wir das dürfen wir auch nicht vergessen, in welcher Zeit ist dieser Film gemacht. Im Moment geht links und rechts und oben und unten alles schief. Wir haben nur Idioten in den Ländern an der Macht. Und wir brauchen nicht mal so weit gucken. Bei uns sind wir nicht mehr in der Lage, einen Bundeskanzler zu wählen in der Zeit, die uns gegeben wird, weil sich jetzt alle irgendwie gegenseitig in die Kacken taschen. Taschenkacken. Und von dem Orange-Morange wollen wir mal gar nicht reden. Aber dieses Signal...
Wenigstens haben sie ihm das richtige Lichtschwert gegeben, Mo.
Ja, dieses Signal zu zeigen zu wollen, ne, mit Liebe und gemeinsam schaffen wir das. Das ist total fein. Das ist auch gut fürs
Ende. Und es ist nicht aber kitschig.
Es ist dazwischen nicht fehlt kitschig. Mir aber trotzdem die Viertelstunde Struggle zwischen Sentry und Void, die überhaupt nicht vorkommt.
Die ist aber auch, glaube ich, noch nicht fertig. Also das ist das, was ich glaube, das ist jetzt der neue Hulk. Ja. So ein bisschen. Ne, es ist eigentlich die mächtigste Figur und er muss irgendwann ja wieder Sir Sentry werden, aber das geht nur auf Kosten von Boyd. Und ich glaube, das ist so dieser Dr. Jekyll, Mr. Hyde, den wir jetzt irgendwie noch
aufbauen. Ja, aber ich finde, also da hätte ich dann schon ein Problem mit, weil mit Sentry schaffst du einen Charakter, der wieder alles kann und keine Schwäche hat. Und diese Charaktere sind unweigerlich dazu verdammt, totenlangweilig zu werden.
Ja gut, aber ich glaube so. Auch, wenn ne, die Thunderbolts oder die New Avengers kommen in einem Film vor, der Doomsday heißt, mit Göttern und Zauberern, da ist der schon mehr gefordert als jetzt gegen Leute mit Knarren, denke ich. Ich denke schon, dass der, dass man ihn gut irgendwie einsetzen kann. Weiß aber komplett, was du meinst. Also es ging dann alles doch sehr, sehr schnell, weil eben, das hat man auch gemerkt, Bob ist das Zentrum des Films. Sentry und The Void, das ist quasi nur die Kumulation dieser Gefühle.
Ja, wir sollen im Finale auf jeden Fall erstmal Bob das Bärchenwurstgesicht lieben, genau, um dann zu verstehen, was hat der für einen Struggle. Und dann muss er natürlich auch, wir dürfen nicht vergessen, in welcher Zeit wir Filme machen. Im Moment werden Filme gedreht, die dir die ganze Zeit sagen, was du siehst, und dann, während du siehst und dir sagen, was du siehst, sagen sie dir nochmal, was du siehst, weil sie halt den Leuten wissen, dass die Aufnahmespanne von uns allen so groß ist wie bei einer Fruchtfliege. Wir sollen halt Bob erstmal lieben. Dann wird der super Arschloch, damit wir sehen, ach so, das ist jetzt ein anderer. Ja, hast du verstanden? Das ist ein anderes Level von dem. Den finden wir alle doof übrigens. Deswegen sieht er auch so bescheuert aus in dieser Klamotte. Und dann kommt Void. Und an Void gibt's nichts zu meckern, weil der ist optisch halt einfach nur schwarz und dark und böse und irgendwie wie so ein Nosferatu, der einfach cool in der Luft stehen kann. Aber auch das haben wir schon mal gesehen. Ja, also wir haben den Bösewicht, der in der Luft steht.
Es war sehr DC. Es war so ein bisschen, als hätte der Zack Snyder jetzt angefangen, auch visuell da reinzuwirken in seinen besseren Tagen. Ich glaube trotzdem, dass das viele von der Generation, die du gerade angesprochen hast, den Film langweilig finden können. Weil es ist viel Character Development. Warum ist denn die immer noch traurig am Ende des Films? Ist das gar nicht so leicht zu lösen? Aha, alles klar. Und das ist eben, der Film hat nicht für alles die Carte Blanche. Und das ist deswegen, das geht auf Kosten natürlich davon, dass sich vieles so reingestreut und nicht aufgelöst anfühlt. Und da gebe ich dir recht. Ich bewerte solche Filme aber dann auch immer gern. Also ich habe jetzt einfach auch Lust, viel, viel mehr von denen zu sehen. Und das hatte ich super lange nicht mehr nach einem MCU für mich. Ich finde die jetzt alle cool. Auch schon diese kleine angedeutete Stichelei zwischen Yelena und Bucky am Ende. Da habe ich gesagt, da freue ich mich direkt auf den nächsten Avengers-Film, weil dieser ganze kosmische Kram, der da abgehen wird und die Multiversen, ist egal. Wir haben Figuren, die wir jetzt lieben oder die wir zumindest mögen, weil wir die verstehen, weil uns dieser Film Zeit gegeben hat, die ins Herz zu schließen und die das Ganze erden werden. Und dafür war der Film, glaube ich, wirklich elementar wichtig.
Ja, also um zum Ende zu kommen, ihr habt nicht die Zeit gestohlen, vielleicht wollt ihr den Film auch noch gucken gehen. Das ist meiner Meinung nach auf der MCU-Seite ein sehr guter Film, der hat Spaß gemacht, den werde ich sicherlich öfter gucken. Erfindet er das Rad neu? Nein, das ist die ganz normale, ich werfe hier Leute zusammen, jetzt müsst ihr mal gucken, dass ihr klarkommt, Szenerie, getragen von einer sehr, sehr starken Florence Pugh. Sie trauen sich, Themen anzusprechen, die im MCU sonst nichts zu suchen haben. Und natürlich sind die nur an der Oberfläche. Es muss uns klar sein, dass das hier kein Traumata-Bewältigungsfilm ist, sondern hier geht vieles noch weg, wenn sich Leute einfach unterhalten, denn manchmal kann es ja auch so simpel sein. Natürlich nicht immer und schon gar nicht, wenn wir über Traumata oder Depressionen reden, aber es ist nach wie vor auch ein Film, der 2 Stunden lang Spaß machen soll. Und das tut er. Florence Pugh hat, glaube ich, noch einiges im Köcher, was sie abrufen kann. Ich hoffe, sie versaubeuteln es nicht mit dem Ganzen. Denn was ich an diesem Film ganz, ganz besonders mag, das muss ich nochmal sagen, ist, hier sieht nichts falsch aus. Ja. Hier sind Szenerien, die wir einem abnehmen können. Die sind in einem Bunker, die sind in einem Schuppen,
in dem Film. Der Scale ist so klein, aber und das Interessante ist, dass du aber das gar nicht brauchst. Du musst nicht durch die ganze Welt hoppen, damit der Film groß ist.
Ganz im Gegenteil. Mein Problem. Ja. Das ist nämlich genau meine Angst, die ich habe. Ich habe schon wieder Angst, wenn die alle zusammenkommen bei Avengers Doomsday, da können Leute fliegen, da können Leute dies, da können Leute das. Das ist klar, dass sie alle in einem CGI-Gewitter wieder rumfliegen, dass dann wieder wie Durchfall aussieht. Und da habe ich Angst vor, weil dann nützt es dir auch nichts, dass du Yelena magst oder Bobs Bärchen-Gesicht liebst. Wenn die dann alle nur in grünen Klamotten rumflitzen oder dann kann da viel kaputt gehen. Wir mögen doch diesen Film gerade, weil der eine Sympathie weckt im Normalen. Wobei die man fahren sagen durch muss, die Wüste, das glaube ich.
Ja, ja.
Die Autos,
einfach nur
die
drei
Action.
Jeeps, aber die sind halt echt und die fliegen wirklich in die Luft. Ne? Und das rumst halt einfach. Auch die Kampfchoreo am Anfang dieser Hallway-Fight-Sequenz von oben, das war schön inszeniert mit den Schatten und so und auch ohne Schnitt. Ja. Wann nimmt man sich mal im MCU noch die Zeit dafür? Ich weiß, das ist kein John Wick, aber wirklich, man sieht halt einfach, die hatten ein Storyboard. Das hatte ich bei Brave New World nicht. Und ich vertraue zumindest dahingehend, um deine Angst noch gar noch mal aufzugreifen, zuletzt hier. Die Russos, die können nichts, das wissen wir. Ne? Wir haben in Electric State gerade drüber geredet. Aber was die können, ist, sich das Beste aus den Filmen von anderen zu nehmen und das zusammenzuflicken. Aus irgendeinem Grund kriegen die das hin. Das hat in Infinity War wunderbar funktioniert, weil plötzlich kamen die Guardians und es hat sich angefühlt wie ein Guardians-Film. Und meine Hoffnung ist, dass wenn die New Avengers im Doomsday vorkommen oder in Secret Wars, was auch immer, dass sich das plötzlich anfühlt wie dieser Film, weil der einen Look etabliert hat für die Figuren und eine Mood, die man halt wieder, die Russos dann einfach abrufen können. Und die Post-Credit-Scene haben die gedreht und ich muss am Set von Doomsday, ein paar Wochen bevor jetzt hier der Film fertig geworden ist, und ich muss sagen, das hat sich ganz gut angefühlt. Also bitte macht das einfach so und gebt den Figuren genau das, was die in diesem Film sympathisch gemacht hat. Dann könnte das was werden.
Richtig. Und mit diesen wunderschönen Worten entlassen wir euch in den Abend, in die Nacht, in den Tag. Vielleicht hört ihr ja unsere Stimmen zum Einschlafen.
Oder ja, viele hören es zum Einschlafen oder ganz früh, habe ich mir sagen lassen. Also so zum Aufstehen, damit was nebenbei läuft, während man irgendwie seinen Tag startet. Egal, wann ihr das hört, vielen Dank fürs Zuhören und sagt uns auf jeden Fall mal, ob ihr auch so wieder wie Mo so ein bisschen Bock jetzt habt auf das MCU und was da kommen könnte und wieder so ein bisschen mit einsteigt. Ob das Thunderbolts für euch auch hinbekommen hat.
Ganz genau. Das macht mal, das könnt ihr auf Instagram machen. Da sind wir, da lungern wir rum. Ihr könnt es in unserem eigenen Discord-Channel machen, der sehr schwer zu finden ist. Aber wenn ihr uns auf Insta schreibt, schickt mir euch direkt einen Link.
Link auf der Homepage, in unserer Story, in unserer Bio ist der verlinkt. Ist gar nicht so schwer.
Genau. Schreibt uns gerne, was ihr von dem Film haltet. Wir lesen uns das alles durch. Wir sind noch nicht so abgehoben, dass wir nicht wissen, wo wir herkommen, sondern wir antworten sogar jedem Einzelnen, der uns schreibt. Ja, das wollte ich eben nur mal gesagt haben. Ja, gut, dann. Wir versaubeuteln uns eigentlich immer, wenn wir mehr als zwei sind. Deswegen kann heute nicht schief gehen. Tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt.
Spoilerfrei.
Geilomat.
Geil, das war ein richtiges Ping-Pong jetzt. Hat mir gut gefallen. War aber ja ein sehr kurzer Speedberg. Mo, das nächste Mal, ne?
Können wir darüber. Ja, ich schneide das ja und dann spielen wir alles auf 2,5.
Ja, genau. Macht's gut.
Tschüss.